Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel.
Hier lebten sie also soweit ganz gut, bis Anfang September die schlimme Neuigkeit kam, dass die Seuche, die sich schon über die ganze Umgegend verbreitet hatte, nun auch Eppingen, Woodford und alle sonst um den Wald gelegenen Städte ergriffen habe. Daran sollten hauptsächlich die Hausierer schuld sein, die von und nach London her und hinzogen. Wenn das wirklich der Fall war, so ist es ein klarer Gegenbeweis gegen die Behauptung, die man später in ganz England hörte, dass nämlich die Marktleute niemals angesteckt wurden oder die Seuche aufs Land hinaustrugen. Was ich aus eigenem Wissen auch nicht bestätigen kann. Die Flüchtlinge aber gerieten nun in große Aufregung, da die umliegenden Städte tatsächlich verseucht waren. Sie trauten sich nicht mehr, sich um Lebensmittel umzutun und kamen dadurch in eine sehr üble Lage. Denn nun hatten sie nichts mehr, als was die Güte der Landherren in der Umgegend ihnen zukommen ließ. Ein Glück war, dass einer, von dem sie bisher nichts erhalten hatten, nun anfing, ihnen Lebensmittel zu schicken und gleich mit einem ansehnlichen Schwein den Beginn machte. Von einem anderen bekamen sie zwei Schafe und von einem dritten ein Kalb. Kurz, an Fleisch fehlte es ihnen nicht. Und zuweilen kam dazu auch noch Milch und Käse. Nur mit dem Brot sah es schlecht aus, da sie nur Weizen besaßen, aber endlich verfertigte der Bäcker eine Art Ofen und brachte damit ganz genießbare Brotkuchen zustande. So gelang es ihnen, ohne weitere Hilfe von den Städten auszukommen. Und das war gut so, denn bald war die ganze Gegend verseucht und in den umliegenden Dörfern starben nicht weniger als 120 Leute an der Pest. Auf dies hin beratschlagten sie aufs Neue und jetzt hatten die Städte keinen Grund mehr, sich vor ihnen zu fürchten. Im Gegenteil zogen einige Familien der ärmeren Bevölkerung zu ihnen in den Wald und bauten sich dort nach ihrem Vorbild Hütten. Aber schon war es zu spät für sie und die Ansteckung folgte ihnen auch dahin. Das war ein schwerer Schlag für die Gesellschaft, als sie davon Kenntnis erhielt. Denn nun hieß es wieder weiterwandern, wenn sie nicht der Gefahr aussetzen wollten, ihr Leben zu verlieren. Es ist kein Wunder, dass sie den Ort nur mit schwerem Herzen verließen, wo sie so viele Barmherzigkeit und Menschlichkeit erfahren hatten, aber sie sahen ein, dass ihnen keine Wahl bliebe. So beschlossen sie, sich erst an jenen Gutsbesitzer zu wenden, der sich zuerst ihrer angenommen hatte, und ihnen um Rat und Hilfe zu bitten. Der gute Mann redete ihnen zu, den Platz zu verlassen, um nicht von jeder weiteren Zuflucht abgeschnitten zu werden. Wohin sie aber gehen sollten, wusste er ihnen auch nicht zu sagen. Schließlich bat ihn der Kapitän, ihnen als Friedensrichter Gesundheitszeugnisse auszustellen, die sie überall seinen Amtsgenossen vorzeigen könnten, damit man sie nicht wieder zurückwiese, obschon sie nun schon so lange von London fort wären. Dies geschah auch, sie erhielten die Atteste und hatten nun die Freiheit zu gehen, wohin es ihnen beliebte. Mit diesen Zeugnissen versehen, machten sie sich also auf den Weg und wanderten gegen die Sümpfe auf der Seite von Waltham zu. Hier trafen sie auf einen Mann, der eine Art Wehr im Flusse errichtet hatte, um das Wasser für die aufwärts gehenden Schiffe aufzustauen, und der ihnen erzählte, dass alle am Flusse liegenden Orte in ganz Middlesex und Hertfordshire auch alle Plätze an der Hauptstraße verseucht wären. Dadurch ließen sie sich abschrecken, ihren Weg fortzusetzen, obwohl ihnen der Mann wahrscheinlich nur etwas vormachte, denn in Wirklichkeit lagen die Dinge lange nicht so schlimm. Sie beschlossen nun, durch den Wald gegen Rumford und Brentwood zu ziehen, hörten aber, dass der ganze Wald schon voll von Flüchtlingen aus London wäre, die ohne Obdach und Lebensmittel ein jämmerliches Dasein führten und von denen es hieß, dass sie durch Gewalttaten aller Art ihr Los zu erleichtern suchten. Einige von ihnen hatten neben der Straße Hütten errichtet und bettelten in der frechsten und unverschämtesten Weise, so dass die ganze Gegend in Aufregung geraten war und manche festgenommen werden mussten. Mit der Mildtätigkeit und Freundlichkeit, die unsere Freunde früher erfahren hatten, war es nun wohl zu Ende. Das sahen sie ein. Im Gegenteil waren sie in Gefahr, von den anderen Flüchtlingen Böses gewärtigen zu müssen. In dieser Lage schickten sie den Kapitän zu dem guten Herrn zurück, ihrem Wohltäter, um ihn in ihrer aller Namen noch einmal um Rat zu bitten. Den gab er denn auch und meinte, sie sollten ihr altes Quartier wieder beziehen oder, wenn sie das nicht wollten, weil die Jahreszeit schon zu weit fortgeschritten wäre, sich näher an der Straße ansiedeln. Dort fanden sie ein altes, halb verlassenes Haus, das kaum noch bewohnbar war und ihnen deshalb gern von dem Bauern, dem es gehörte, überlassen wurde. Nun gab es für den Zimmermann und seine Helfer genügend Arbeit, aber in wenigen Tagen hatten sie das Haus ganz wohnlich hergerichtet und da sie dort einen Kamin und einen Ofen fanden, waren sie auch gegen die kommende Kälte gesichert. Was sie sonst noch brauchten, nämlich hauptsächlich Bretter, um Fensterlehnen, Fußböden und Türen zu machen, erhielten sie von den Leuten, bei denen sie nun schon einmal bekannt waren und wo ihnen jeder gern aushalf. Hier richteten sie sich nun für die Dauer ein, entschlossen, da zu bleiben. Denn sie sahen wohl, wie aufgebracht die Provinz gegen alle war, die aus London stammten, und dass sie ohne diese größten Schwierigkeiten nirgends durchkommen würden oder auf einen freundlichen Empfang rechnen könnten. Aber trotzdem ihnen von allen Seiten Hilfe zuteilen wurde, hatten sie doch genug Beschwerden zu erdulden, denn nun im Oktober und November setzte die Kälte ein, so dass viele von ihnen erkrankten, freilich nicht an der Pest. Im Dezember kehrten sie dann wieder nach London in ihre Heimat zurück. Ich habe diese Geschichte so ausführlich erzählt, um zu zeigen, woher plötzlich die Masse Menschen kam, die in London erschienen, sobald die Seuche nachgelassen hatte. Die besseren Klassen hatten bei ihren Freunden auf dem Lande ein Unterkommen gefunden und jene, die keine Freunde draußen hatten, waren nach allen Richtungen geflohen, ob sie nun Geld hatten oder nicht. Die Ersteren kamen am weitesten, da sie sich selbst erhalten konnten, die anderen aber mussten die ärgsten Entbehrungen erdulden und konnten sich oft nur durch Stehlen durchbringen. Dadurch wurde man wieder gegen sie aufgebracht und steckte sie ein, obwohl man nicht recht wusste, was man mit ihnen anfangen sollte und sie nicht gut bestrafen konnte. Oft genug aber schob man sie von Ort zu Ort ab, bis sie wieder in London waren. Ich habe seitdem überall nachgefragt und erfahren, dass es eine Menge von diesen armen, unglücklichen Leuten gab, die irgendwohin aufs Land hinausgeflohen waren und nun in Hütten und Heuschobern ihr Leben fristeten, wo man sie zuweilen auch unterstützte, wenn sie überzeugend dartun konnten, dass sie nicht zu spät London verlassen hätten. Die meisten aber wohnten in selbstgebauten Hütten auf freiem Feld oder in den Wäldern oder wie Einsiedler in Löchern und Höhlen oder wo sie sonst bleiben mochten, wo es ihnen so schlecht ging, dass sie auf jede Gefahr hin wieder lieber nach der Stadt zurückkehrten. Die Hütten blieben dann verlassen und das Landvolk glaubte, dass die Bewohner tot drin liegen und trauten sich noch lange nicht in die Nähe zu kommen und wirklich ist es auch durchaus nicht unwahrscheinlich, dass eine Anzahl dieser unsäglichen Flüchtlinge allein und verlassen und ohne jede Hilfe zugrunde ging. Von einem traurigen Fall hörte ich, einem Bürger, der durch die Seuche seine Frau und alle Kinder verloren hatte, nur er, zwei Dienstboten und eine alte Frau waren am Leben geblieben, eine Verwandte, die ihre Angehörigen bis zum Tode gepflegt hatte. Der Mann begab sich in ein nahes, noch unverseuchtes Dorf, fand dort ein leeres Haus und mietete es von dem Besitzer. Nach einigen Tagen verschaffte er sich einen Karren und belud ihn mit dem Nötigsten und fuhr damit hinaus. Die Dorfbewohner wollten ihn zwar nicht durchlassen, aber teils durch Zureden, teils durch Gewalt gelang es den Leuten, die den Karren schoben, doch bis zur Türe des Hauses zu kommen. Aber dort leistete der Constable ihnen neuen Widerstand und ließ ihn nicht ins Haus. Der Mann ließ die Sachen vor der Tür abladen und schickte den Karren weg, worauf man ihn vor den Friedensrichter führte. Dieser befahl ihm, die Sachen auf dem Karren wieder zurückbringen zu lassen, was der Mann verweigerte. Darauf schickte der Friedensrichter den Karrenführer den Constable nach und beauftragte ihn, sie vorzuführen und sie zu zwingen, die Sachen wieder aufzuladen und vorzubringen, widrigenfalls sie in den Stock gelegt würden. Sollte er die Leute nicht finden und der Mann sich nicht bereit finden lassen, die Sachen zu entfernen, so sollten sie mit Hacken auf die Straße gezogen und dort verbrannt werden. Auf das hin ließ der arme Teufel die Sachen wiederholen, aber nicht ohne sich über die ihm widerfahrene Härte und Grausamkeit aufs Bitterste zu beklagen. Aber es half nun einmal nichts. Der Selbsterhaltungstrieb zwang die Leute zu solchen Maßregeln, von denen sie unter anderen Umständen nichts hätten wissen wollen. Was aus dem Manne wurde, kann ich nicht sagen. Aber es hieß, er wäre schon damals angesteckt gewesen, wenn das auch vielleicht nur die Leute sagten, um ihr Vorgehen zu rechtfertigen. Ein Haus in Whitechapel wurde eines angesteckten nackten Dienstmädchen wegen abgesperrt, das nur Flecken, nicht die eigentlichen Merkmale der Seuche hatte und später auch wieder gesund wurde. Die Hausleute durften also 40 Tage lang auch keinen Schritt an die Luft gehen. Angst, Ärger, Wut, Mangel an frischer Luft und was sonst noch mit einer solch schlimmen Behandlung zusammenhing, zogen der Hausfrau ein Fieber zu. Darauf erschienen die Visitatoren und sagten, sie hätten die Pest, obwohl die Ärzte erklärten, dass das nicht der Fall wäre. So wurde die Familie gezwungen, die Absperrungszeit von neuem durchzumachen, obwohl an der ersten nur noch ein paar Tage fehlten. Der Kummer und die Empörung darüber warfen sie nun alle aufs Krankenlager, die einen Erkrankten an Skorbut, andere an ähnlichem Übeln, bis schließlich, nachdem die Absperrung noch mehrmals verlängert worden war, einige Besucher, die mit den Visitatoren kamen, in der Hoffnung, die Ärmsten endlich in Freiheit zu setzen, wirklich die Seuche ins Haus schleppen, an der fast alle starben. Also nicht an der Pest, die sie gehabt hatten, sondern die jene ihnen zugebracht hatten, die sie davor hätte schützen sollen. Dergleichen passierte häufig genug und war eine der schlimmsten Folgen der Häuserabsperrung. Um diese Zeit musste ich eine kleine Mühe auf mich nehmen, die mich zuerst in große Bestürzung versetzte und sehr unbehaglich machte, obwohl sich später herausstellte, dass es damit nicht so schlimm war. Der Ratsherr unseres Distriktes nämlich ernannte mich zu einem der Untersuchungsbeamten in dem Bezirk, wo ich wohnte. In unserem Kirchspiel gab es deren nicht weniger als 18. Wir hatten den Titel Untersuchungsbeamte, das Volk aber nannte uns Visitatoren. Ich versuchte alles Mögliche, um mich von einem solchen Amte loszumachen und brachte gegen den Stellvertreter des Ratsherrn einen Haufen Gründe vor, die mich verhinderten. Besonders führte ich an, dass ich gegen die Absperrung der Häuser sei und dass es Unrecht wäre, mich zur Durchführung einer Maßregel zu zwingen, die gegen meine Überzeugung wäre und, wie ich glaube, auch keinen wirklichen Nutzen brächte. Das Einzige aber, was ich erreichen konnte, war, dass ich anstatt der üblichen 2 Monate nur auf 3 Wochen verpflichtet wurde, vorausgesetzt, dass ich dann einen geeigneten Stellvertreter namhaft machen könne. Das war freilich nur ein schwacher Trost, denn es wäre äußerst schwierig, jemanden zu finden, der ein solches Amt auf sich nehmen wollte. Einen Erfolg hatte tatsächlich die Absperrung der Häuser, den ich durchaus nicht verkleinern will. Den Erkrankten wurde es dadurch unmöglich gemacht, in den Straßen herumzulaufen, wie es am Anfang so oft geschah, ehe man sie einschloss. Damals kam es sogar vor, dass sie an die Haustüren kamen, erklärten, sie hätten die Pest und um alte Lumpen baten, um ihre Geschwüre zu verbinden. Die Frau eines wohlhabenden Bürgers wurde, wenn die Geschichte wahr ist, von einem solchen Geschöpf in der Aldersgate-Straße oder da herum umgebracht. Der Mann, ganz von Sinn, wanderte singend durch die Straßen. Die Leute meinten, er wäre nur betrunken, aber er selbst sagte, er hätte die Pest, was auch wohl wahr war. Als er der Frau begegnete, wollte er sie küssen. Entsetzt darüber, denn er war ein roher Patron, rannte sie davon. Da aber nur wenig Leute auf der Straße waren, konnte ihr niemand zu Hilfe kommen. Als sie sah, dass sie ihm nicht entfliehen könne, wandte sie sich um und gab ihm mit aller Kraft einen solchen Stoß, dass er, schwach wie er war, auf die Erde fiel. Aber unglücklicherweise hielt er sich an ihr und zog sie auch zu Boden, worauf er sie packte und küsste. Das Scheußlichste war, dass er ihr dann sagte, er habe die Pest, und warum solle sie sich nicht ebenso gut kriegen? Sie war schon zuvor außer sich, besonders da sie seit einigen Monaten schwanger war. Als sie ihn nun aber sagen hörte, dass er die Pest habe, schrie sie auf und fiel in Ohnmacht oder vielmehr bekam einen Anfall, von dem sie sich zwar wieder erholte, aber doch wenige Tage darauf starb, ob an der Pest oder nicht, habe ich nicht erfahren können. Ein anderer erkrankter Mann erschien an der Tür eines Bürgers und klopfte, da er dort gut bekannt war, ließ ihn das Dienstmädchen ein, und als man ihm sagte, der Hausherr wäre oben, lief er hinauf und trat in das Zimmer, wo eben die ganze Familie beim Abendessen war. Sie erhoben sich ein wenig erstaunt, da sie nicht wussten, um was es sich handelte, der Mann aber bat sie, ruhig sitzen zu bleiben. Er käme nur, um Abschied zu nehmen. »Wieso?« fragt man ihn. »Wohin geht ihr denn?« »Wohin?« antwortet er, ich habe die Pest und werde bis morgen Abend tot sein. Es dürfte schwer sein, sich die Bestürzung der ganzen Familie auszumalen. Die Frauen und die Töchter, die noch kleine Mädchen waren, hatten vor Schrecken beinahe den Tod. Sie standen auf und rannten hinaus, die eine zu der Tür, die andere zur anderen, die Treppe hinauf und hinab, und als sie endlich alle beisammen waren, schlossen sie sich im Zimmer ein und schrien aus dem Fenster wie die Wahnsinnigen um Hilfe. Der Hausherr, der trotz alles Schreckens und aller Empörung ruhig geblieben war, wollte den Eindringling zuerst packen und die Treppe hinunterwerfen. Dann aber überlegte er den Zustand des Mannes und die Gefahr, ihn zu berühren, und vor Entsetzen erstarrte er, ohne eine Bewegung machen zu können. Der arme Kranke, dem die Ansteckung wohl schon bis ins Hirn gedrungen war, stand mittlerweile ganz still. Endlich wandte er sich um. »So, so«, sagte er mit der größten Ruhe, »ist es so mit euch allen? Hab ich euch wirklich gestört, dann will ich nach Hause gehen und dort sterben.« Mit diesen Worten ging er zur Tür und die Treppe hinunter. Das Dienstmädchen, das ihn hereingelassen hatte, folgte ihm mit einem Licht, hatte aber Angst, an ihm vorbeizugehen und die Tür zu öffnen. So blieb sie auf der Treppe stehen, um zu sehen, was er tun würde. Der Mann machte die Tür auf, ging hinaus und warf sie hinter sich zu. Es dauerte einige Zeit, bis die Familie über den Schrecken wegkam. Da aber schlimme Folgen ausblieben, haben sie seitdem die Geschichte oft mit großer Genugtuung erzählt. Der Mann war jedoch schon einige Tage fort, ehe sie sich wieder im Hause richtig zu bewegen trauten. Und auch dann erst, als sie einen Haufen Räucherwerk in allen Zimmern verbrannt und einen dicken Rauch mit Pech, Schwefel und Schießpulver gemacht hatten. Auch trugen sie Sorge, die Kleider zu wechseln und zu waschen. Was aber den armen Mann anbelangt, so kann ich mich nicht erinnern, ob er auch wirklich gestorben ist. Hätte man die Häuser nicht abgesperrt und die Kranken eingeschlossen, so wären sicher Haufen von ihnen in ihren Fieberdelirien beständig auf den Straßen hin und her gelaufen. Es taten's ja so eine ganze Menge, die gegen die ihnen begegneten alle möglichen Gewalttätigkeiten verüben, wie ja auch die tollen Hunde jenen beißen, der ihnen in den Weg kommt. Ich bin auch überzeugt, dass jeder, der von solch einem verseuchten Geschöpf gebissen worden wäre, sicher eine unheilbare Ansteckung davon getragen haben würde. Ich hörte von einem Kranken, der von der Qual der Geschwülze, von denen er drei hatte, aus dem Bett getrieben wurde, die Schuhe anzog und nach seinem Rock griff, aber von der Pflegerin daran gehindert wurde. Sie riss ihm den Stock weg, er aber warf sie zu Boden, rannte die Treppe hinunter und im Hemd gerade auf die Straße, die zum Fluss führt. Die Pflegerin hinter ihm her rief dem Wächter zu, ihn aufzuhalten, aber der hatte Angst, ihn anzurühren, und ließ ihn weiterlaufen. Er rannte bis zu den Stilliardstufen, zog sein Hemd aus und sprang ins Wasser. Und da er ein guter Schwimmer war, schwamm er bis ans andere Ufer, als gerade die Flut einsetzte und ihn bis zu den Stufen Balfalkon hinabtrug, wo er aus dem Wasser stieg. Wie er nun jetzt zur Nachtzeit niemand sah, rannte er splitternackt eine Zeit lang in den Straßen umher, sprang dann wieder ins Wasser und kam mit der Flut an denselben Platz zurück, von wo er weggeschwommen war. Dann lief er nach Hause, klopfte an die Tür, stieg die Treppe hinauf und legte sich wieder ins Bett. Durch dieses merkwürdige Mittel genas er von der Pest. Das heißt, die heftige Bewegung von Armen und Beinen brachte die Geschwülste in den Schulterhöhen und der Leistengegend zum Reifen und Aufbrechen, und das kalte Wasser schlug das Fieber nieder. Aber ungeachtet all solcher Vorfälle war man doch gegen die Absperrung der Häuser recht aufgebracht. Es ging einem durch Mark und Bein, das Geschrei der Kranken zu hören, die von der Hitze im Blut oder der Heftigkeit ihrer Schmerzen von Sinnen gebracht, eingeschlossen oder an die Stühle oder die Betten gebunden waren, um zu verhüten, dass sie sich selbst beschädigten. Sie beklagten sich immer wieder aufs Jämmerlichste, dass man sie einsperrte und nicht im Freien sterben ließ, wie sie es haben wollten. Das Umhergelaufe der Erkrankten auf den Straßen war wirklich grausig, und die Behörden taten alles, um es zu verhindern. Da es aber gewöhnlich bei Nacht geschah und sich um plötzliche Ausbrüche handelte, war meistens niemand da, der es hätte verhindern können. Und selbst bei Tage hatten die damit Beauftragten keine große Lust, sich einzumischen, denn nur auf der Höhe der Ansteckung traten diese Anfälle ein, und demgemäß waren auch die Kranken besonders gefährlich, und es war das größte Wagnis der Welt, sie zu berühren. Ließ man sie aber in Ruhe, so rannten sie meistens so lange weiter, bis sie plötzlich tot umfielen oder völlig erschöpft zu Boden stürzten und dann nach einer halben Stunde oder einer Stunde starben. Das Kläglichste aber war, dass sie in dieser halben Stunde oder Stunde wieder zu sich kamen und dann die herzbrechendsten Klagen und Schreie ausstießen über ihre bejammernswürdige Lage. Ehe die Absperrung der Häuser streng durchgeführt wurde, waren solche Anblicke nichts Seltenes, denn anfangs nahmen es die Wächter mit ihrer Pflicht nicht so ernst und genau wie später. Erst als einige aufs Strengste für ihre Nachlässigkeit und Pflichtvergessenheit bestraft wurden, weil sie die Leute unter ihrer Aufsicht, ob krank oder ob gesund hatte, entschlüpfen oder mit ihrem Einverständnis sich flüchten lassen, wurde es anders. Sie merkten nun, dass die Oberen, die ihre Führung zu prüfen und untersuchen hatten, entschlossen waren, sie zur Ausübung ihrer Pflicht zu zwingen oder zur Rechenschaft zu ziehen. Von da an wurden die Leute streng bewacht, was sie aber aufs Übelste aufnahmen und mit solchem Unwillen ertrugen, dass es kaum zu beschreiben ist. Aber die Notwendigkeit dazu war nun einmal da. Das kann nicht geleugnet werden. Außer man hätte zur rechten Zeit andere Maßregeln ergriffen, für die es nun zu spät war. Hätte man die Erkrankten nicht abgeschlossen, so würde damals London der schrecklichste Ort auf der ganzen Welt gewesen sein. Ich glaube, dass dann ebenso viele Leute auf der Straße gestorben wären als in ihren Wohnungen, denn während die Krankheit auf ihrem Höhepunkt war, wurden sie rasend und wie wahnsinnig und man konnte sie nicht dazu bringen, im Bett zu bleiben, außer durch Gewalt. Viele, die nicht angebunden waren, sprangen zum Fenster hinaus, als sie sahen, dass man sie zur Tür nicht hinauslassen würde. Es kam von dem Aufhören allen Verkehres während dieser Unglückszeit, dass man nur wenig von Einzelheiten erfuhr, die in verschiedenen Familien vorkamen. Ich glaube, bis auf diesen Tag weiß man nicht, wie viele Leute während ihrer Delirien sich in der Themse ertränken und in dem Flusse, der bei Hackney vorbeifließt und als Warefluss oder Hackney-Fluss bekannt ist. Was in den Sterberegistern davon angeführt wurde, war nur unbedeutend, denn wie hätte man auch wissen können, wer durch irgendein Unglück ertrunken war und wer nicht. Ich habe mir ausgerechnet, dass in diesem Jahre mehr Leute ertranken, als überhaupt in den Sterbelisten aufgeführt sind, denn manche Leichen wurden niemals aufgefunden von Leuten, die man vermisste. Und so war es auch mit den anderen Arten von Selbstmord. Ein Mann in der Nähe der Whitecross-Straße verbrannte sich in seinem Bett. Einige sagen, er habe es selbst getan, andere, dass es durch die Verworfenheit seiner Pflegerin geschah. Nur darin stimmen alle überein, dass er die Pest hatte. Ich wurde wieder von meinem gefährlichsten Amte entbunden, sobald ich mir für einiges Geld einen Stellvertreter verschafft hatte. So war ich statt der üblichen 2 Monate nicht länger als 3 Wochen im Amte, lang genug, wenn man bedenkt, dass es im August war, als die Seuche mit voller Heftigkeit in unserem Stadtteil ausbrach. Während ich meinem Amtsgeschäft nachging, konnte ich mich nicht zurückhalten, meinen Freunden offen meine Meinung zu sagen in Hinsicht auf die Absperrung der Häuser. Unser Haupteinwand war, dass sie letzten Endes erfolglos war, denn die Kranken liefen doch auf der Straße umher. Es war unser aller Ansicht, dass eine Maßregel, die in einem verseuchten Hause die Kranken von den Gesunden getrennt hätte, in mehreren Hinsichten viel vernünftiger gewesen wäre. Man hätte dann bei den Kranken nur solche Personen gelassen, die ausdrücklich darum baten und sich bereit erklärten, mit den Kranken abgesperrt zu werden. Unser Vorschlag ging dahin, die Gesunden von den Kranken abzusondern, natürlich nur in verseuchten Häusern, denn die Kranken abzusperren, konnte man keine Absperrung heißen. Jene, die sich nicht rühren konnten, hätten sich sicher nicht darüber beklagt, solange sie noch bei Sinnen waren und ein Urteil hatten. Freilich, wenn das Fieber über sie kam, schrien sie laut über die Unmenschlichkeit, sie einzusperren. Was nun die Entfernung der Gesunden betrifft, so hielten wir es für ebenso vernünftig als gerecht, sie um ihrer eigenen Sicherheit willen von den Kranken zu trennen. Zum Schutz der anderen Leute konnte man sie ja für eine Zeit lang absondern, damit sie nicht gesunder anstecken, aber dazu schienen uns 20 oder 30 Tage genügend. Hätte man nun Gebäulichkeiten für die Gesunden hergerichtet, um dort diese halbe Quarantäne abzusitzen, so hätten sie sich kaum darüber beklagen können, wie es geschah, wenn man sie mit den Angesteckten zusammensperrte. Es muss aber bemerkt werden, dass man mit dem Absperren der Häusern aufhörte, als die Begräbnisse so viele geworden waren, dass man nicht mehr die Sterbeglocke ziehen, trauern, weinen oder schwarze Kleidung tragen konnte, wie es früher geschehen war. Nicht einmal Särge gab es damals mehr für die Toten, die Wut der Seuche erschien zu fürchterlich und alle Maßregeln, die man versucht hatte, waren fruchtlos gewesen. Die Pest verbreitete sich mit unwiderstehlicher Gewalt, wie im folgenden Jahre das Feuer, das zu löschen die Bürger auch in ihrer Verzweiflung aufgaben. So wurde auch endlich die Heftigkeit der Pest so furchtbar, dass die Leute nur noch still aneinander ansahen und sich der Verzweiflung überließen. Ganze Straßen schienen verlassen und nicht nur abgesperrt, sondern aller Bewohner entblößt. Türen standen auf, die Fenster schlugen im Winde gegen die leeren Häuser, da niemand da war, sie zu schließen. Mit einem Worte, das Volk fing an, in Angst und Entsetzen zu versinken und zu glauben, dass doch alle Maßregeln und Gegenmittel umsonst wären. Man wartete auf nichts mehr als auf ein allgemeines Verderben. Und gerade dann, als die Verzweiflung auf den Höhepunkt gestiegen war, gefiel es Gott, seine Hand zu erheben und der Wut der Seuche Einhalt zu gebieten, in einer Weise, die ebenso wunderbar war wie der Beginn. Und klärlich anzeigte, dass seine Hand im Spiel war und der Gegenmaßregeln nicht bedürfte. Aber noch muss ich weiter von der Pest erzählen, als sie am ärgsten wütete und das Volk geradezu zur Verzweiflung brachte. Es ist kaum zu glauben, was die Menschen alles in diesem Zustande vollführten. Kann man sich zum Beispiel etwas Grausigeres vorstellen, als einen halbnackten Mann, der aus seinem Haus oder vielleicht gerade aus dem Bett kam und nun tanzend und singend unter tausend fratzenhaften Gebärden auf der Straße umherlief, während 5 oder 6 Frauen und Kinder ihm nachrannten, weinend und schreiend, er möchte doch um Gottes Willen heimkommen und die Hilfe aller Begegnenden anrufen, aber umsonst, da sich doch niemand traute, ihn zu berühren oder in seine Nähe zu kommen. Es brach mir fast das Herz, während ich von meinem Fenster aus zusah, denn zu allem kam noch, dass der Kranke offenbar die äußerste Qual ausstand. Er hatte 2 Geschwülste an seinem Körper, die nicht zum Aufbrechen oder Eitern zu bringen waren, weswegen man Ätzmittel aufgelegt hatte, die wie glühendes Eisen in sein Fleisch brannten. Ich weiß nicht, was aus diesem Unglücklichen wurde, aber ich denke, er wird wohl weitergelaufen sein, bis er hinfiel und starb. Kein Wunder, dass der Anblick auch der inneren Stadt nur noch Entsetzen erregen konnte. Wo sonst ein lebhafter Verkehr war, herrschte jetzt Einsamkeit und Öde. Die Börse war zwar nicht geschlossen, aber niemand ging hin. Die Straßenfeuer waren zusammengesunken und infolge eines heftigen Regens fast erloschen. Aber einige Ärzte erklärten, dass sie nicht nur keinen Nutzen hätten, sondern der allgemeinen Volksgesundheit eher schädlich wären. Sie machten darüber ein großes Geschrei und wandten sich sogar an den Lord Mayor. Andere Ärzte, die ebenso berühmt waren, traten ihnen entgegen und brachten allerlei Gründe vor, warum die Feuer unterhalten werden müssten und inwiefern sie notwendig wären, um die Heftigkeit der Seuche zu brechen. Ich erinnere mich nicht mehr an alle Argumente, die von beiden Seiten ins Treffen geführt wurden und weiß nur noch, dass sie sich gegenseitig auf eifrigste befehdeten. Die einen sprachen sich für die Feuer aus, vorausgesetzt, dass es Holz, nicht Kohlenfeuer wären und durch besondere Holzgattungen, vornehmlich Kiefern und Zedern, des Harzes wegen genährt würden. Andere waren für Kohlen und nicht für Holzfeuer, weil jene mehr Schwefel und Erdpech enthielten. Die dritte Partei war überhaupt gegen jede Art von Feuer. Übrigens verfügte der Lord Major, dass mit dem Feuer aufgehört würde, und zwar hauptsächlich deshalb, weil man einsah, dass alle Gegenmittel erfolglos waren und mehr dazu dienten, die Seuche zu verschlimmern, als ihr vorzubeugen. Diese Erfolglosigkeit der Anstrengungen der Behörden kam aber mehr von ihrer Unfähigkeit als von ihrer Abneigung, sich der Gefahr auszusetzen oder von einem Mangel an Verantwortungsfreudigkeit. Wenn man ihnen gerecht sein will, muss man anerkennen, dass sie weder Mühe noch Kräfte sparten, aber es half alles nichts. Die Seuche wütete weiter und brachte die Bevölkerung in die äußerste Verzweiflung, so dass sie jede Hoffnung aufgab. Hier muss ich jedoch bemerken, dass ich keine religiöse Verzweiflung meine oder eine Verzweiflung an den ewigen Verheißungen, wenn ich sage, die Bevölkerung habe sich der Verzweiflung überlassen. Ich meine, sie hatten jede Hoffnung verloren, der Seuche zu entgehen oder sie zu überleben, nachdem sie ihre unwiderstehliche Gewalt gesehen hatte. In der Tat entrann während der Höhe der Seuche fast niemand von den einmal Angesteckten dem Tode. Das war besonders im August und im September, während im Juni und Juli und auch noch Anfang August viele erkrankten, aber nach einigen Tagen wieder gesund wurden. Jetzt aber dauerte die Krankheit meistens nur 2 oder 3 Tage und nahm fast stets einen tödlichen Verlauf. Oft starben die Leute am gleichen Tage, da sie angesteckt wurden. Ob die Hundstage oder wie die Astrologen das auszudrücken pflegten, der Einfluss des Hundsterns diese bösartige Wirkung hatte oder ob die Ansteckung nun bei allen zugleich zum Ausbruch kam, weiß ich nicht. Aber es war die Zeit, da in einer einzigen Nacht 3000 Personen gestorben sein sollen. Diejenigen, die angeblich besonders genaue Beobachtungen anzustellen in der Lage waren, behaupteten, dass sie alle binnen 2 Stunden starben, nämlich zwischen 1 Uhr und 3 Uhr des Morgens. Für den plötzlichen Verlauf der Todesfälle in dieser Zeit gibt es unzählige Beispiele und ich könnte mehrere davon in meiner nächsten Nachbarschaft anführen. Eine Familie, die gerade außerhalb der Schlagbäume und nicht weit von mir wohnte, war allem Anschein nach noch am Montag völlig wohl. Sie zählte alles in allem 10 Mitglieder. Am Abend legte sich ein Dienstmädchen und ein Lehrling und starben am nächsten Morgen. Tags darauf wurde der 2. Lehrling und 2 Kinder von der Seuche ergriffen, von denen eines noch am selben Abend, die beiden anderen am Mittwoch starben. Bis Samstagmittag waren alle, Mann, Frau, 4 Kinder und 4 Dienstboten, eine Beute des Todes. Das Haus war völlig leer, bis auf ein elterliches Frauenzimmer, das für den Bruder des verstorbenen Hausherrn die Aufsicht über die zurückgelassenen Sachen übernahm. Sie wohnte in der Nähe und war nicht erkrankt. Viele Häuser, deren Bewohner ausgestorben waren, waren nun gänzlich verlassen. Besonders in einer engen Gasse auf meiner Seite außerhalb der Schlagbäume, die beim Wirtshaus von Aaron und Moses abbiegt. In mehreren Häusern nebeneinander war nicht ein Mensch mehr am Leben und die Letztverstorbenen lagen lange darin herum, ehe sie begraben wurden. Der Grund hierfür war aber nicht, wie man später behauptet hat, dass es nicht mehr genug Lebendige gab, um die Toten zu begraben, sondern weil die Seuche in der Gasse niemand mehr übrig gelassen hatte, der die Leichenträger oder Küster hätte benachrichtigen können, dass noch Tote vorhanden waren. Man erzählte, ob mit Recht, ist mir nicht bekannt, dass einige jener Leichen so verfault und zersetzt waren, dass man sie kaum noch herausschaffen konnte, besonders auch, weil die Gasse zu eng war, um mit dem Karren weiter als bis zum Tor in der Heilstraße zu gelangen. Um wie viele Leichen es sich handelte, weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass für gewöhnlich derartiges nicht vorkam. Ich muss wohl zugeben, dass jene Zeit so fürchterlich war, dass alle meine Entschlüsse zusammenbrachen und ich den anfangs gezeigten Mut nicht aufrechtzuerhalten vermochte. Wie die Verzweiflung andere Leute aus der Stadt trieb, so trieb sie mich nach Hause und nach meinem kleinen Ausflug nach Blackwell und Greenwich, von dem ich schon erzählt habe, blieb ich fast beständig zwischen meinen 4 Wänden, wie ich schon früher 14 Tage lang gemacht hatte. Ich wiederhole, dass mich oft die Reue fasste, in der Stadt geblieben zu sein und nicht mit meinem Bruder und seiner Familie mich fortgemacht zu haben. Aber für die Reue war es nun zu spät. Nachdem ich schon lange Zeit mich im Hause gehalten hatte, ehe meine Ungeduld und Neugier mich zu dem besagten Ausfluge veranlassten, brachte mich die Folgezeit in ein gefährliches und nicht weniger als angenehmes Amt, das mich zum Ausgehen zwang. Als nun meine Amtsdauer abgelaufen war, die Seuche aber noch immer in voller Stärke andauerte, zog ich mich von neuem zurück und schloss mich für 10 oder 12 Tage ein. Doch gab es noch manches schauerlichen Anblick, den ich aus meinem Fenster mit ansehen musste, wie jenes Unglücklichen in seiner Todesangst tanzenden und singenden Menschen und noch viele andere. Kaum ein Tag oder eine Nacht verging, ohne dass sich das eine oder andere Fürchterliche am Ende der Horrorgasse ereignete, wo nur arme Leute, hauptsächlich Fleischer, wohnten oder solche, die mit dem Schlachten irgendwie zu tun hatten. Zuweilen spie diese Gasse Haufen von Menschen, meistens Weiber, aus, die mit Schreien, Kreichen, Heulen und Durcheinanderbrüllen einen schrecklichen Lärm vollführten, so dass wir gar nicht wussten, was wir daraus machen sollten. Fast jede Nacht stand der Leichenkarren am Ende der Gasse, denn innen konnte er nicht mehr umwenden und blieb stecken. Dort stand er, um die Leichen in Empfang zu nehmen, und da der Kirchhof nicht weit entfernt war, kehrte er immer gleich wieder zurück, wenn er seine Last abgeladen hatte. Es ist ganz unmöglich, das Klagegeschrei und Gejammer zu beschreiben, das die armen Leute ausstießen, wenn sie die Leichen ihrer Kinder und Freunde an den Karren brachten. Es waren so viele, dass man denken musste, kein einziger wäre mehr zurückgeblieben, genug, um eine kleine Stadt zu bevölkern. Manchmal schrien sie »Mord«, manchmal »Feuer«. Es war aber leicht zu sehen, dass das nur in ihrer Verwirrung geschah, in die sie Krankheit und Verzweiflung gestürzt hatten. Ich glaube, es war überall so zu dieser Zeit, denn die Pest wütete 6 oder 7 Wochen lang über alle Beschreibung schrecklich und erreichte endlich eine solche Höhe, dass alle die behördlichen Maßregeln, die noch beobachtet worden waren, außer Acht gelassen wurden. Bisher hatte man weder Leichen auf den Straßen gesehen, noch hatte es Begräbnisse während der Tageszeit gegeben, aber nun brach die ganze mühsam aufrechterhaltene Ordnung für eine Zeit lang zusammen. Etwas möchte ich hier nicht zu erwähnen versäumen, da es mir merkwürdig erscheint und zum wenigstens die Hand der göttlichen Gerechtigkeit deutlich zeigt, nämlich, dass alle die Wahrsager, Astrologen, Schwarzkünstler, Geisterbeschwörer, Hexenmeister, Traumdeuter und wie sie sonst alle heißen mögen, fort und verschwunden waren. Nicht ein einziger von ihnen war noch aufzufinden. Ich glaube wohl, dass eine große Zahl von ihnen der Wut der Seuche zum Opfer fielen, meistens wahrscheinlich solche, die die Aussicht auf großen Gewinn zum Bleiben verlockt hatte. Eine Zeit lang verdienten sie auch wirklich glänzend an der Torheit und Unzurechnungsfähigkeit der Leute. Jetzt aber waren sie stumm geworden und manche hatten ein Schicksal gefunden, das vorherzusehen sie nicht imstande gewesen waren und auch in ihren eigenen Horoskopen nicht entdeckt hatten. Es hat nicht an Behauptungen gefehlt, dass alle insgesamt gestorben wären. Ich selbst kann das nicht bestätigen, aber so viel ist wahr, dass ich von keinem einzigen mehr hörte, nachdem die Pest erloschen war. Inzwischen war, wie gesagt, der Monat September wohl der schrecklichste, den London je erlebt hat. Alle Ziffern, die ich aus früheren Pestjahren gesehen habe, wurden bei Weitem überboten. Das wöchentliche Sterberegister brach eine Todesrate von fast 40.000 vom 22. August bis zum 26. September, also für 5 Wochen. Für die einzelnen Wochen sind die Zahlen die folgenden. Vom 22. August zum 29. August 7.496, zum 5. September 8.252, zum 12. September 7.690, zum 19. September 8.297, zum 26. September 6.460. Dies ist an und für sich eine unerhörte Anzahl, wenn ich aber noch all die Gründe anführte, die es mir gewiss machen, dass und um wie viel sie zu niedrig gegriffen ist, würde man zweifellos meiner Ansicht teilen, dass während dieser ganzen Zeit jede Woche eine wie die andere mehr als 10.000 starben. Die Verwirrung unter dem Volke, besonders in der inneren Stadt, war damals unbeschreiblich. Ein solches Entsetzen hatte sich schließlich der Bevölkerung bemächtigt, dass selbst jene, die beauftragt waren, die Leichen wegzuschaffen, den Mut verloren. Viele von ihnen starben, obwohl sie die Seuche schon einmal durchgemacht hatten und davongekommen waren. Andere stürzten tot zu Boden, nachdem sie die Leichen schon bis an den Rand der Grube gebracht hatten und eben im Begriff waren, sie hineinzuwerfen. In der inneren Stadt war die Verwirrung deshalb am größten, weil die Leute sich dort eingebildet hatten, die Seuche würde sie verschonen und die Bitterkeit des Todes ihnen erspart bleiben. Ein Leichenkarren, der Shoreditch hinauffuhr, wurde von den Fuhrleuten im Stich gelassen. Oder vielmehr, es blieb nur ein Mann bei dem Karren, der auf der Straße starb. Die Pferde aber gingen weiter, warfen den Karren um, so dass die Leichen durcheinander herauskollerten. Einen anderen Leichenkarren fand man in dem großen Massengrab in der Finsbury Fields. Der Treiber war wohl gestorben oder fortgegangen, und als die Pferde zu nah an der Grube kamen, fiel der Karren hinein und zog die Pferde mit sich nach. Es wurde behauptet, dass der Treiber auch mit hineinfiel und vom Karren erdrückt wurde, weil seine Peitsche mitten aus den Leichen herausstand, aber Gewissheit war darüber nicht zu erlangen. In unserem Kirchspiel von Aldgate fand man oftmals die Leichenkarren voll ihrer schauerlichen Last vor dem Tor des Kirchhofs, aber weder Treiber noch sonst jemand dabei. Fast nie wusste irgendwer, welche Leichen auf dem Karren lagen, denn zuweilen wurden sie mit Seilen aus den Fenstern oder von den Balkonen herabgelassen, oder Träger oder andere Leute brachten sie zu dem Karren. Übrigens sagten die Leichenträger selbst, dass sie sich um die Anzahl nicht kümmerten. Die Umsicht der Behörden war nun bis zum Äußersten angespannt, was niemals genügend anerkannt werden kann. Wie überbürdet sie auch sonst sein mochten, zwei Dinge wurden doch niemals weder in der eigentlichen Stadt noch in den Vorstädten vernachlässigt. Erstens, Lebensmittel waren immer reichlich vorhanden und das zu einem Preis, der kaum nennenswert den üblichen übertraf. Zweitens, nirgends gab es unbeerdigte und unbedeckte Leichen, man mochte von einem Ende der Stadt zum anderen wandern und während des Tages war auch nichts von Begräbnissen zu sehen. Vielleicht die ersten 3 Wochen des Septembers ausgenommen, was ich schon erwähnt habe. Dies Letztere wird möglicherweise wenig Gläubige finden, nachdem in anderen Berichten, die seitdem veröffentlicht wurden, zu lesen stand, dass die Leichen unbeerdigt herumlagen, was ich für gänzlich unrichtig halte. Wenn es wirklich der Fall war, so doch nur in Häusern, wo die Lebenden die Leichen verlassen hatten und Mittel gefunden hatten zu entfliehen, ohne eine Anzeige zu erstatten. Alles in allem will das gar nichts bedeuten. Ich kann aus Erfahrung reden, nachdem ich selbst ein wenig mit diesem Teil der Ordnungswesens in unserem Kirchspiel zu tun hatte, wo im Vergleich zur Dichte der Bevölkerung die Verödung ebenso groß war wie irgendwo anders. Und ich bin ganz sicher, dass keine Leichen unbeerdigt blieben, wenigstens keine, von der die Aufsichtsbeamten erfuhren und jedenfalls keine aus Mangel an Leuten, um sie wegzuschaffen oder Totengräbern, um sie in die Grube zu werfen und mit Erde zuzudecken. Mehr will ich auch gar nicht behaupten, denn was in Winkeln und Löchern herumlag, wie in der Moses- und Aaron-Gasse, zählte nicht, da auch dort alle Leichen beerdigt wurden, sobald man sie nur aufgefunden hatte. Was nun meine erste Behauptung betrifft, nämlich in Hinsicht auf die Lebensmittel, so habe ich davon schon gesprochen und werde noch mehr davon sprechen, muss aber doch für jetzt Folgendes erwähnen. Erstens, der Brotpreis insbesondere wurde nicht erhöht. Am Anfang des Jahres, das heißt in der ersten Märzwoche, war das Pennyweizenbrot 10,5 Unzen schwer. Als die Seuche auf ihrem Höhepunkt war, wog es 9,5 Unzen und teurer wurde es niemals während der ganzen Zeit. Anfang November verkaufte man es schon wieder zum alten Gewicht und ich glaube nicht, dass etwas derartiges während einer solchen Unglückszeit jemals irgendwo anders erhört wurde. Zweitens, noch war, was mich selbst nicht wenig wundernahm, irgendein Mangel an Bäckern und Backöfen, um die Bevölkerung mit Brot zu versehen. Doch wurde von einigen behauptet, dass ihre Dienstmädchen, die sie mit dem Teig zu den Backöfen geschickt hatten, wie es damals der Brauch war, krank, das heißt mit der Pest, zurückkehrten. Während der ganzen Seuchenzeit standen nur 2 Pesthäuser in Benutzung, das eine außerhalb der Old Straße, das andere in Westminster. Aber niemand wurde gezwungen, die Kranken dahin zu schaffen. Es war auch kein Grund zum Zwang vorhanden, da Tausende von armen Leuten, die weder Hilfe noch irgendeine Bequemlichkeit hatten und auch an Mitteln nur das, was ihnen die Mildtätigkeit zukommen ließ, überglücklich gewesen wären, hätte man sie ins Pesthaus gebracht, wo man sich ihrer annahm. Und hier liegt der einzige Mangel in der Behandlung der öffentlichen Angelegenheiten, dass nämlich niemand, der kein Geld hatte oder nicht Sicherheit stellen konnte, ins Pesthaus gebracht oder dort behandelt werden durfte. Viele wurden dort wieder gesund, denn man hatte sehr gute Ärzte dort zum Dienst bestimmt, wovon ich später noch reden werde. Die meisten, die hingeschickt wurden, waren Dienstboten, die sich die Seuche holten, wenn sie für ihre Familien Besorgungen machen mussten. Kamen sie dann angesteckt nach Hause, so ließ man sie fortschaffen, um den Rest der Familie vor Ansteckung zu schützen. Sie hatten es während der ganzen Unglückszeit so gut dort, dass in dem einen Pesthaus nur 156 starben und 159 in dem anderen, dem von Westminster. Die Behörden ließen es niemals daran fehlen, das Volk zu ermutigen, praktische Verfügungen herauszugeben, auf den Straßen gute Ordnung zu halten und allen Klassen der Bevölkerung die Schwere ihres Daseins nach Möglichkeit zu erleichtern. In erster Linie fasste der Lord Mayor, die Sheriffs, das Ratskollegium und eine bestimmte Anzahl der Gemeindebevollmächtigten sowie ihre Vertreter den Beschluss, der sofort veröffentlicht wurde, die Stadt nicht zu verlassen, sondern sich beständig bereitzuhalten, überall nach dem Rechten zu sehen und nach Billigkeit zu entscheiden. Sie gelobten die Mittel, die durch öffentliche Mildtätigkeit aufgebracht würden, nach Gerechtigkeit zu verteilen, kurz das Vertrauen, das von der Bürgerschaft in sie gesetzt wurde, bis zum Äußersten ihrer Kraft zu rechtfertigen. In Übereinstimmung mit diesem Beschlusse hielten sie fast täglich Sitzungen ab, um die für das öffentliche Wohl gerade nötigen Verfügungen zu treffen, und obwohl sie gegen das Volk die größte Nachsicht ausübten, gingen sie gegen alle vermessenen Burschen als Diebe, Einbrecher, Leichenräuber und dergleichen mit Strenge vor, bestraften sie entsprechend und sparten nicht mit Bekanntmachungen, die gegen sie gerichtet waren. Auch alle Polizeibediensteten und Kirchspielbeamten wurden bei schwerer Strafe verpflichtet, in der Stadt zu bleiben oder geeignete Stellvertreter zu besorgen, die von den höheren Distriktsbeamten bestätigt werden mussten und für die sie Sicherheit zu stellen hatten. Auch für den Todesfall galt diese Sicherheit und verpflichtete zur Stellung eines neuen Stellvertreters. Durch derartige Verordnungen wurde der Mut der Bevölkerung nicht wenig gestärkt, besonders am Anfang der Seuche, als im ersten Schrecken jeder nur an Flucht dachte. Damals war die Stadt in Gefahr, gänzlich verlassen zu werden, bis auf die Armen, was sicher eine allgemeine Plünderung durch den Pöbel im Gefolge gehabt hätte. Auch blieben die Behörden nicht hinter dem zurück, was sie durchzuführen gelobt hatten. Der Lord Mayor und die Sheriffs waren beständig auf der Straße, um dort, wo die Gefahr am größten war, zu sehen, und wenn schon sie den Volksansammlungen aus dem Wege gingen, hatten doch in dringenden Fällen jedermann Zutritt zu ihnen. Alle Klagen und Beschwerden wurden mit Geduld von ihnen angehört. Der Lord Mayor ließ zu diesem Zweck in seiner Empfangshalle eine kleine Tribüne errichten, wo er von der Menge ein wenig abgesondert sich aufhielt, wenn Beschwerden vorgebracht wurden, um wenigstens in einiger Sicherheit zu sein. Auch die zu seinem Amtsbereich gehörenden Beamten wechselten in bestimmten Turnus, und wenn einer von ihnen krank oder von der Ansteckung ergriffen wurde, trat sofort ein anderer an seine Stelle, bis sich herausstellte, ob jener am Leben bleiben würde. Ebenso hielten es die Ratsherren und Sheriffs in ihren verschiedenen Amtsbezirken. Ihre Unterorgane waren angewiesen, den Dienst der Reihenfolge nach zu versehen, so dass der Lauf der Gerechtigkeit niemals unterbrochen zu werden brauchte. Zu ihren besonderen Obliegenheiten gehörte es, danach zu sehen, dass die Marktstatuten jederzeit beobachtet würden. An jedem Markttag war der Lord Mayor oder einer oder beide Sheriffs zu Pferde anwesend, um über die Aufrechterhaltung ihrer Verordnung zu wachen und dafür zu sorgen, dass die vom Lande kommenden in keiner Weise auch nicht bei ihrer Rückkehr belästigt würden. Ferner, dass nichts auf der Straße zu sehen war, das sie entsetzen und vom Wiederkommen abhalten könnte. Auch die Bäcker standen unter besonderer Verordnungen. Das Haupt der Bäckerinnen wurde mit seinen Hilfskräften verpflichtet, die vom Lord Mayor erlassene Verfügungen in Vollzug zu setzen und sich um das richtige Gewicht des Brotes, das wöchentlich vom Lord Mayor bestimmt wurde, zu kümmern. Alle Bäcker waren verpflichtet, ihre Öfen beständig in Tätigkeit zu halten, bei Strafe sonst die Vorrechte eines Meisters in der Stadt London zu verlieren. Durch solche Mittel wurde erreicht, dass es stets genügend Brot gab, und zwar, wie ich schon erwähnt habe, zu dem üblichen billigen Preise. Auch mangelte es niemals an Vorräten von Lebensmitteln auf den Märkten. Es gab so viel davon, dass ich oftmals darüber erstaunt war und mir Vorwürfe machte über meine Zaghaftigkeit und Vorsicht beim Ausgehen, während doch das Landvolk ohne Bedenklichkeiten auf den Markt kam, als ob es gar keine Ansteckung und Gefahr von der Seuche gäbe. Es war, wie gesagt, eine bewundernswürdige Maßregelung von Seiten der Behörden, dass die Straßen immer rein und frei von allen ekelhaften Gegenständen gehalten wurden, wie von Leichen oder irgendetwas, das Widerwillen hätte hervorrufen können. Stürzte jemand plötzlich zu Boden oder starb auf der Straße, so wurde die Leiche meistens mit einem Tuch oder einem Leinentuch zugedeckt oder bis zur Nachtzeit in den nächsten Kirchhof verbracht. Alles, was, wenn auch unumgänglich nötig, doch gefährlich und mit peinlichen Anblicken verknüpft war, wurde in die Nacht verlegt. Der Transport der Kranken, die Beerdigung der Toten, das Verbrennen der verseuchten Kleider wurde bei Nacht vorgenommen. Die Leichen, die in den großen Massengräbern auf den Kirchhöfen eingescharrt wurden, holte man nur bei Nacht zusammen und ehe der Tag anbrach, waren sie alle mit Erde bedeckt und alles wieder in Ordnung gebracht, so dass unter Tage nichts von dem allgemeinen Unglück zu sehen oder zu hören war, außer was die Verordnung der Straßen, das Klagegeschrei der Leute hinter den Fenstern und die vielen geschlossenen Häuser und Lehnen von selbst erzählten.
Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.